Zum Kolosserbrief und ich lese aus dem ersten Kapitel die ersten 8 Verse. Das sind sie. Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die heiligen treuen Brüder in Christus in Kolossä. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe zu allen Heiligen gehört haben, durch die Hoffnung, die euch im Himmel aufbewahrt ist, von der ihr zuvor im Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört habt, das zu euch gekommen ist, wie auch in alle Welt, und Frucht bringt, wie auch unter euch, vom Tag an, an dem ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Wie ihr es gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitarbeiter, der ein treuer Diener Christi für euch ist und der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Amen. Ich bete und dann die Predigt. Lieber Vater im Himmel, ein Wort für unser Herz und unser Herz für dein Wort. Darum bitte ich. Amen. Liebe Heilige, der Kolosserbrief gleicht dem Epheserbrief und während der Epheserbrief mehr die Gemeinde, den Leib von Jesus Christus auf Erden betont, legt der Kolosserbrief den Schwerpunkt auf Christus, das himmlische Haupt seiner Gemeinden auf Erden. Und Haupt und Leib dürfen nicht getrennt voneinander gesehen werden. Aber wie es sozusagen kopflose Menschen gibt, gibt es auch kopflose Gemeinden, die dem Schein nach christlich sind. Aber das geht nicht ohne den Kopf, das Haupt. Der Herr Jesus schreibt zum Beispiel an die Gemeinde in Sardes, und das ist in Offenbarung 3, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst, bist aber doch tot. Der Kolosserbrief ist nun heilsam kopflastig, bitte nicht falsch verstehen, und er wehrt auch die kranken Bilder ab, die man sich von Christus macht. Der Apostel hat den Brief in seiner Untersuchungshaft in Rom geschrieben. Und Paulus war zwar lange Zeit in der Nähe von Kolossä, er war in Ephesus und Ephesus war die Provinzhauptstadt, wo eben Kolossä eben auch liegt, aber er hat die Gemeinde nicht gegründet. Sie wurde durch seinen Mitarbeiter, seinen damaligen und jetzigen Mitarbeiter Epaphras gegründet. Und Kolossä liegt nahe der Stadt Laodicea und die liegt dem Paulus auch am Herzen und der Herr hat in Offenbarung 3 eben auch an die Gemeinde in Laodicea geschrieben, neben der Gemeinde in Sardes. Also Kolossä gibt es heute nicht mehr, aber ihr Umfeld ist denn doch auch heute noch beliebt wegen ihrer heilsamen Mineralbäder und die schönen Sinterterrassen von Pamukkale. Es ist wirklich genießenswert. Noch heilsamer und genießenswerter ist der Kolosserbrief, denn er heilt die Glieder des Leibes Christi. Als erstes schreibt Paulus als Apostel von Jesus Christus und Timotheus bezeichnet er als Bruder. Ja, er nennt ihn Bruder, aber an anderen Stellen nennt er ihn auch Sohn, da Timotheus durch den Paulus zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Er adressiert den Brief an die heiligen und treuen Brüder in Kolossä. dass er nur an die Brüder schreibt und nicht auch an die Schwestern, liegt daran, dass die Gemeindeverantwortung in den Händen der Presbyter, der Ältesten, lag. Und natürlich sollten sich auch die Frauen als Heilige und Treue angesprochen fühlen und es auch sein. Heilig. Was heißt das? Das heißt so viel wie ausgesondert oder abgesondert. Heilige sind nicht selbst heilig. Sie sind nicht für sich selbst ausgesondert. Ich habe vor den Geboten 1. Petrus 1,15 zitiert, wo der Apostel sagt, wie der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in eurem ganzen Verhalten. Da hat Gott sie zum Glauben an den Herrn Jesus Christus in seinen Leib, in seine Gemeinde gerufen. Und das ist bedeutsam, denn Gemeinde heißt an für sich Ekklesia herausgerufen. Aber wozu denn herausgerufen und wohin denn ausgerufen? Ja, dass sie heilig sind, Gott heilig, ausgesondert für Gott und für den Gottesdienst, muss man dazu fügen. Also, der Herr Jesus Christus, der war wahrhaftig heilig. Die Menschen sind es nicht. Er war aber nicht so unnahbar abgehoben in seiner Heiligkeit, sondern hat in seiner vollkommenen Heiligkeit, ja, da hat er den Kontakt zu den Menschen durchaus gesucht. Und er hat seine vollkommene Heiligkeit eingetauscht gegen ihre Schulden, ihre Nichtheiligkeit. Und jede Sünde ist dann für sich heillos und macht auch unheilig. Aber das himmlische Haupt schult und bewegt die Glieder seines Leibes auf Erden zum heiligen, heilsamen Leben. Wenn Petrus das schreibt oder sagt, dann meint er, tut als Glieder seines Leibes, was euer großes, gutes Haupt im Himmel sagt. Lebt keinesfalls kopflos. Das Heiligsein wurde im Laufe der Zeit umgedeutet. Die römisch-katholische Kirche verlangt, dass wenn jemand von ihr heilig gesprochen wird, dass er dann mindestens ein Wunder, ein beglaubigtes Wunder vollbracht hat. Und am besten noch den Märtyrertod gestorben ist. Okay. Da ist offenbar mit den Heiligen etwas aus dem Ruder gelaufen oder schief gelaufen. Denn so etwas verlangt der Apostel nicht. Er schreibt ja an die Lebendigen. Kolosser. Er schreibt an die Heiligen in Christus Jesus. Und wenn er etwa das an uns schreiben würde, was würden wir dazu sagen? An den heiligen Walter dahin. Oder die heilige Corinna. Oder die heilige Helga da. Ja, wenn wir dann entsetzt Jesus Gott rufen würden, dann würden wir genau richtig liegen. Denn 1. Korinther 1,30 sagt, durch Gott seid ihr in Jesus Christus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Also bitte nicht Jesus Nachschub sagen, sondern Jesus Gott, dann ist das gut. Durch ihn hat Gott uns die Heiligkeit seines Sohnes gegeben. Er hat uns seinen Sohn gegeben und der macht dann weiter heilig. Und das tut er aktiv, denn wir sind ja von uns aus nicht heilig. Aber er heiligt uns. Und wenn Gott uns also diese Gabe geschenkt hat, dann dürfen wir da nicht unverschämt sein und sie zurückweisen. Nein, bin kein Heiliger. Das wäre unverschämt. Der Apostel schreibt in allen seinen Briefen an die Heiligen, nur bei den Galatern halt nicht, weil sie vom Evangelium, vom Herrn Jesus Christus abgewichen sind. Und Heiligsein kommt 240 Mal, also mehr als 240 Mal im Neuen Testament vor und bezeichnet Gott und die Menschen so. Aber nicht alle in den Gemeinden sind auch Heilige und Geheiligte. Da wird nicht bei allen, die geheiligt werden, dein Name im Vater unser runterraspeln, Gott wirklich auch geheiligt. Es sind nicht alle Christen, die Glieder einer christlichen Kirche sind. Und auch nicht alle Kirchen sind christlich. Der Apostel schreibt an die Heiligen und Treuen. Also man kann Mitglied im Leib Jesu sein. Das heißt aber nicht, dass man auch dem Haupt und den anderen Gliedern seines Leibes treu ist. Heißt es nicht. Man mag sich und seinem Eigenbauglauben treu sein. Auch wenn man ein Ekel ist und der Glaube falsch ist. Ja, ist Glaube und treu. Aber halt falscher Glaube. Menschen sind meist ihren Überzeugungen treu. Leben für das, was sie glauben. Leben für die Freizeit, für Sport, für Familie, für den Mammon und so weiter. Und allerdings gibt es ja auch manche, die ganz für das Klima leben. Bei all dem ist man sich selbst und dem, woran man glaubt, treu. Aber die Heiligen und Treuen in Christus, wem sind die treu? Dem Haupt der Gemeinde und damit auch seinem Leib? Und die Frage, bist du heilig? Von Jesus für Gott ausgesondert oder von Gott für Jesus Christus ausgesondert? Bist du treu? Ja. Gut. Frage 2. Bist du treu? Naja, das mit der Treue, das ist etwas Schwieriges. Besonders wenn es um den Herrn Jesus Christus geht und seinem Leib. Ja, da bin ich treu, oder naja, da geht schon noch was. Frage 3, gilt dir das, was der Apostel schreibt? Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, allezeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe zu allen Heiligen gehört haben. Wir danken Gott, wenn wir für euch beten, weil ihr an Jesus Christus glaubt und die Heiligen liebt. Das ist ein großes Lob. Also dieses Lob geht zuerst an Gott, er dankt ja Gott, aber zum Zweiten ist es natürlich auch ein Lob für die Heiligen da in Kolosse. Denn sie tun ja das, was Gott sagt und was ihr Haupt sagt. Sie sind treu. Sie haben den rechten Glauben an Jesus Christus empfangen. Und darum dienen sie ihrem Haupt im Himmel und seinem Leib auf Erden. Dieser Glaube, der auch durch das Wort Vertrauen ersetzt werden kann, mag klein sein. Aber wird durch Gottes Wort und das dem Wort entsprechende Tun größer und gestärkt. Man hat keinen großen Glauben, wenn man nicht tut, was Gott sagt. Man kann nicht davon reden, dass man Glauben hat, wenn man nicht tut, was Gott sagt. Jedenfalls sagt uns das der Apostel, oder nicht der Apostel, es ist Jakobus 2 in Vers 20. Das ist es, was man nicht hat. Euer Glaube ist tot, sagt er, wenn ihr nicht tut, was der Herr sagt. Das hat der Herr Jesus auch an die Gemeinde in Laodicea geschrieben. Und der Herr Jesus selbst sagt oder klagt vielmehr in den Evangelien öfter über die Heuchler. Sie haben zwar den Anschein, dass sie sehr fromm und gläubig sind, aber sie sind scheinheilig und nicht heilig, und sie sind untreu und nicht treu. Sie sind heuchlerisch. Und heuchlerisch, das ist im Griechischen ein schlimmeres Wort als bei uns im Deutschen. Es heißt, unter dem Gericht stehen. Und der Glaube an den Herrn Jesus Christus ist mit der Liebe zu Gottes Kindern und den entsprechenden Taten verbunden. Sonst ist er heuchlerisch. Genauso wie der Gottesdienst nicht nur, ja, ich diene Gott und Gott dient mir, das heißt auch, ich diene meinen Mitgliedern. Ich diene der Gemeinde. Sonst ist es heuchlerischer Glaube. Es gab zweifellos immer solch sogenannte Heiligen, für die der Apostel nicht danken kann, die von der Taufe an im Leib Christi sind, aber nicht tun, was er sagt. Und nicht tun, was der Apostel zu den Ephesern schreibt, in Kapitel 4. Und da steht, lasst uns wahrhaftig sein, Gegenteil von heuchlerisch, in der Liebe und in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, Christus, und von dem aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden ist, durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Vermögen jedes einzelnen Gliedes, und so das Wachstum seines Leibes in Liebe bewirkt. Also, ich bin etwas heiser und da wäre an für sich ein Schluck Wasser gut und mein Kopf motiviert mich auch dazu, das Wasser zu trinken und meine Hand hat das Wasserglas schon ergriffen und dann, ja, tut's der Leib nicht. Da geht alles daneben. Das ist das, was hier einfach passieren kann. Und das passiert ziemlich oft in Gottes Gemeinden oder in Christi Gemeinden. Und das ist ein Problem. Das Haupt hat immer recht. Das Haupt ist gut. Jetzt mein lädiertes Haupt ist nicht so gut. Aber er hat immer recht. Und er sagt, was recht ist und was gut ist. Und die Frage ist dann natürlich, tun die Glieder seines Leibes genau das, was er sagt? Wer bewirkt das Wachstum seines Leibes? Das Haupt. Wie tut er es? Indem er seine Glieder motiviert und koordiniert. Ja, das tut er. Und es gibt hier natürlich auch Probleme. Da passieren Fehler. Das Haupt hat, wie gesagt, immer recht, seine Glieder aber nicht. Aber eine Bitte um Vergebung macht vieles wieder gut. Und wer keine Zeit hat, den Gliedern zu dienen, kann ihnen doch dienen und kann dem Herrn dienen mit dem treuen Zehnten, mit dem Geld, das er treu gibt. Wenn der Apostel für die Kolosser dankt, ermutigt er sie natürlich auch, in Gottes Namen so zu leben, dass sie den Dank verdienen, der eigentlich nur eine Frucht des Evangeliums ist, das sie getroffen hat. Das ist eigentlich nur eine Frucht ihres Hauptes ist, dem sie gehorchen. Er schreibt dann weiter, ihr liebt die Geschwister wegen der Hoffnung, die euch im Himmel aufbewahrt ist, von der ihr zuvor im Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört habt, das zu euch gekommen ist, wie auch in alle Welt. Und Frucht bringt, wie unter euch vom Tag an, an dem ihr es gehört habt und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Ja, sie lieben wegen der Hoffnung, die im Himmel aufbewahrt ist. Und diese Hoffnung ist nicht vage. Man sagt, hoffen wir das Beste oder ich hoffe, dass das Wetter zu dem Termin, wenn ich das vorhabe, gut ist. Und so ein Hoffen ist ein Wunschdenken. Manche investieren Geld in Euromillionen. Und das ist ein ziemlich hoffnungsloses Wunschdenken. Die Hoffnung, von der der Apostel hier schreibt, ist aber eine konkrete Erwartung, eine garantierte Zusage, das himmlische Erbe. Die Heiligen und Treuen sind durch Jesus Christus auch Kinder Gottes und damit erbberechtigt. Das sagt uns Römer 8,17. Kinder Gottes sind erbberechtigt. Ihr Haupt hat ihnen das himmlische Erbe verdient. Sie haben es nicht verdient. Und er hat es in seinem Testament, er hat sie in seinem Testament eingeschrieben. Das Neue Testament heißt nicht von ungefähr Neues Testament. Erbberechtigt. Er hat es verdient und sie eingeschrieben. Und er sagt seinen Jüngern nicht umsonst, dass sie sich freuen sollen, dass ihre Namen im Himmel eingeschrieben sind. Lukas 10,20. Aber das Erbe, Erbe heißt im griechisch-lateinischen Klerus. Und da ist in der Kirchengeschichte wie bei den Heiligen wieder etwas schief gelaufen. Der Klerus, also Bischöfe, Priester, Mönche, Nonnen, auf Erden theoretisch besitzlos, sollen dafür den Himmel erben. Das ist halt nicht ganz richtig so. Richtig ist, das Haupt hat das Erbe schon angetreten. Sein Leib auf Erden noch nicht. Aber wie das Haupt mit dem Leib zusammengehört, kommt es noch. Er ist vorausgegangen, um das Erbe einzurichten. Und das sagt er uns in Johannes 14. Und er kommt wieder, um uns das Erbe zu geben. Das ist das, was er sagt. An und für sich können die Apostel und Propheten, die den Himmel und das Erbe im Himmel beschreiben, es nicht wirklich so richtig beschreiben. Sie verwenden völlig unzulängliche Wörter dafür. Es ist so wunderbar, dass sie es nicht beschreiben können. Aber es ist. Und es ist zugesagt. Und damit sind jetzt, und das ist etwas Christliches, damit sind die Erben nicht untätig. Hier auf dieser Welt, da können die Erben, ja, ich weiß, dass ich das kriege, die können völlig untätig sein und nichts tun. Hier aber, die Christen sind nicht untätig, weil sie Erben sind. Und der Herr Jesus sagt ja auch nach dem Vater unser, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, sondern im Himmel. Ja, das tun sie, die Heiligen und die Treuen. Nicht, dass sie sich den Himmel verdienen damit. Den hat ja er schon verdient für sie. Paulus nennt dann den Epaphras, der vom Glauben der Kolosser berichtet hat, einen treuen Diener. Einen treuen Diener, ja, das Treu ist wieder da. Und Diener sind wir an für sich alle. Wir dienen immer etwas. Unseren Eigenwünschen, den irdischen Chefs oder ihm. Ein treuer Diener Jesu. Und für Diener verwendet er das Wort Diakon, was unser Geburtstagskind von seinem Amt her auch ist. Es ist etwas Schönes, ist gehobener Dienst. Für wen? Für ihn. Die lateinische Bibel nennt hier den Diener Minister. Ja, schön. Minister, sie sind Diener. Wenn Paulus von sich als Diener Christi schreibt, dann nennt er sich nur Sklave. Im Lateinischen heißt das dann Servus. Und so bezeichnet er sich selbst. Er ist demütig. Epaphras hat von ihrer Liebe im Geist berichtet. Und was ist das schon wieder? Petrus schreibt in 1. Petrus 1, 22 von dieser Liebe. Er schreibt, ihr habt der Wahrheit gehorsam durch den Geist eure Seelen gereinigt zu ungeheuchelter Geschwisterliebe. Also Liebe im Geist ist nicht so natürliche Liebe, wie ich liebe gutes Essen oder ich liebe den und Menschen oder das Tier und so weiter. Es ist etwas anderes, es ist vom Geist gegeben. Und Römer 5,5 sagt uns, Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Aha. Der Heilige Geist macht da einem deutlich, wie sehr ein Gott geliebt hat. Er hat mich geliebt, obwohl ich es nicht verdiene. Er hat dafür sogar seinen einzig geliebten Sohn gerichtet. Wegen mir. Wegen mir. Das ist die Liebe Gottes und der Heilige Geist macht sie gewiss. Und eigentlich ist das ziemlich unbegreiflich und trotzdem, wenn es so ist, dann dürfen, sollen und wollen wir den Herrn und seinen Leib zurücklieben. Dass Mitglieder lieblos aneinander anecken, das kann passieren, das passiert sogar oft. Und wenn es passiert, dürfen, wollen und sollen sie ihre Mitglieder und das Haupt um Vergebung bitten und ihnen weiter dienen. Das ist Sache. Heidelberger Katechismus legt sehr, sehr schön das Evangelium dar in der ersten Frage und dann gibt es eine zweite Frage, wie wir an dem Evangelium teilhaftig werden. Was musst du wissen? Ist nicht die erste Frage, das ist die zweite. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele, beides im Leben und im Sterben, nicht mir selbst, sondern meinem treuen Erlöser Jesus Christus gehöre, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels befreit hat und so bewahrt, dass ohne den Willen des Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja mir auch alles zu meinem ewigen Heil dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist gewiss, dass ich das ewige Leben habe und weckt mir Willen und Bereitschaft, dass ich fortan von Herzen für ihn lebe. Das ist das Evangelium. Was musst du wissen, damit du in diesem Trost zuversichtlich leben und dann auch sterben kannst? Drei Dinge. Erstens, wie groß meine Sünde und mein Elend ist. Zweitens, wie ich von allen meinen Sünden und von meinem Elend erlöst werde. Drittens, wie ich Gott für solch eine Erlösung dankbar sein soll. Schluss. Paulus dankt Gott für die Heiligen und die Treuen in Christus. Sie haben ihr Sündenelend erkannt. Sie haben auch ihren Erlöser erkannt und haben es ihm zu Recht gedankt. Und das ist heilsamer, heiliger Glaube, den das Haupt den Gliedern seines Leibes auf Erden gibt. Amen.